Der Text für das vierte Bibelwochenthema, mit dem wir uns heute beschäftigen, steht in der Apostelgeschichte Kapitel 9. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber war. Kirche, wie sie im Buche steht, heißt das die Gesamtüberschrift über unsere Bibelwochen. Und das heutige Thema, wo die Not am größten ist. Wenn Kirche so ist, wie sie die Bibel vorstellt, dann ist sie dort zu finden, wo die Not am größten ist. Und wo ist die Not am größten heutzutage? Wo Menschen für ihre Rechte demonstrieren? Wo Menschen diskriminiert werden? Bei uns? Oder vielleicht wäre es anderswo noch nötiger? Wo Menschen über wenig Geld verfügen und sich deswegen ausgeschlossen fühlen? Oder wo Menschen hungern oder gar verhungern? Dort, wo Krieg ist, etwa in der Ukraine oder vielleicht an ganz anderen Stellen, wo auch Krieg ist, aber wir nicht so viel davon hören und vielleicht noch viel mehr Blut fließt? Wo soll die Kirche sein, wenn sie dort sein will, wo die Not am größten ist? Dort überall, an diesen allen Stellen und allen anderen? Oder nur dort, wo die Not am allergrößten ist? Und wer will das messen und festlegen? Jesus hat eine ganz einfache Faustregel gegeben. Er hat nämlich gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht jeden, sondern deinen Nächsten. Und das ist sicher nicht gemeint in Metern oder Kilometern Entfernung, sondern damit ist gemeint, die Not, die dir gerade vor Augen gestellt wird. Das, was dir an Not begegnet. Die Menschen, die dir Gott in deinen Weg legt mit ihrer Not, die du nicht übersehen kannst, das sind die, bei denen du sein sollst und das ist die größte Not, um die du dich gerade kümmern sollst. Für Tabitha hier in der Apostelgeschichte Kapitel 9 war das die Not der Witwen, also Frauen, zu deren persönlichem Leid über den Verlust ihres Partners die wirtschaftliche Not dazu kam. Sie hatten keinen Versorger mehr. Sie hatten keinen Rechtsbeistand mehr, der sie vertreten konnte. Sie hatten kein soziales Netzwerk mehr, denn es ging hier sicher um Witwen, die nicht in einen großen Familienverbund der Großfamilie aufgefangen waren. Diese Witwen stellten eine Gruppe in der damaligen Bevölkerung dar, die völlig ungeschützt und ungesichert war. In der Apostelgeschichte Kapitel 6 hören wir, dass die Gemeinde in Jerusalem diese Witwe mit Mahlzeiten versorgt hat. In Kapitel 9 erfahren wir, dass die Gemeinde in Joppe diese Witwe mit Kleidung versorgt hat. Um diese Aufgabe kümmern sich in Jerusalem 7 Männer und in Joppe eine Frau, Tabitha. Diese Frau war vermutlich selbst keine Witwe, aber anscheinend war sie Single. Es wird über keine Familie berichtet, die ihr zur Seite stand. Vermutlich war sie noch nicht alt, aber sie war wirtschaftlich offensichtlich selbstständig. Sie war anscheinend nicht arm, sie wohnte nämlich nicht in einer Hütte, sondern in einem Haus, was ein Obergeschoss hatte. Aber sie war auch nicht steinreich, denn sie hat immerhin selbst geschneidert, andernfalls hätte sie ihre Dienerschaft damit beauftragt. Wann, wo, wie diese Tabitha zum Glauben gekommen ist, erfahren wir nicht. Wir erfahren nur, dass sie Teil der Gemeinde in Joppe war. Sie wird als eine Jüngerin bezeichnet. Dieses Wort ist einmalig in der ganzen Bibel, eine Jüngerin. Irgendwie und irgendwann hat ihr die Liebe zu Jesus die Augen geöffnet für die Not der Witwen, Frauen, die vielleicht bessere Zeiten gesehen hatten und jetzt in Lumpen herumlaufen mussten. Und sie hat offenbar sich nicht nur um die Glaubensschwestern der Gemeinde gekümmert, sondern um alle Witwen, die Not hatten in dieser Stadt. Denn in Vers 41 wird ausdrücklich unterschieden zwischen den Heiligen und den Witwen, also dass die Witwen offenbar nicht alle Teil der Gemeinde waren. Sie hat viel Not gelindert, viele Lasten erleichtert und es hat bestimmt einen Grund, dass ihr Name nochmal ausdrücklich übersetzt wird. Tabitha heißt Gazelle und vielleicht hat man sie so wahrgenommen als eine, die in Windeseile durch die Stadt fliegt, Treppe hoch, Treppe runter, um Menschen in Not zu helfen, dabei scheu ist, im Hintergrund bleibt, aber man sieht sozusagen nur den Kondensstreifen, wenn sie unterwegs ist, um den Armen zu helfen. Sie hat viel Trost und viel Hoffnung hervorgerufen. Kirche, wie sie im Buche steht und wie sie Jesus sei Dank durch die Jahrhunderte immer wieder in Erscheinung getreten ist. Ich hatte neulich einen Vortrag von Professor Fitschen, dem Kirchenhistoriker aus Leipzig, gehört. Und er hat sinngemäß gesagt, während Karl Marx in London dicke Bücher geschrieben hat, hat Johann Hinrich Wichern in Deutschland die Innere Mission gegründet und die soziale Arbeit gemacht. Das ist Kirche, wie sie im Buche steht. Aber ausgerechnet diese Frau wird krank und stirbt binnen kürzester Zeit. So viele haben sie geliebt. So vielen hat sie geholfen und sie waren ihr dankbar. Sie war noch gar nicht alt, wahrscheinlich. Sie war also ein guter Mensch. Sie war so nötig, so unentbehrlich für die Gemeinde und für die soziale Arbeit. Und der Tod ist doch immer die größte Not. Demgegenüber scheint alles andere unwichtig zu sein. Und um ihm zu entgehen, würde man gern alles andere weggeben. Und die Angehörigen würden gern auf alles verzichten, um ihren lieben Menschen behalten oder zurückhaben zu können. Die Tabitha hatte offenbar keine leiblichen Angehörigen. Umso mehr wurde sie von ihrer Gemeinde geliebt. Umso mehr wurde sie von den Menschen vermisst, für die sie da gewesen war, denen sie geholfen hatte in materieller Not, denen sie Hoffnung und Trost gegeben hatte, denen sie das Gefühl vermittelt hatte, doch nicht vergessen und verlassen zu sein, sondern gesehen zu werden von Gott und den Menschen, die er beauftragt. Aber das war nun vorbei. Und neben der Trauer und dem Kummer und dem Verlust stand für alle Gläubigen in der Gemeinde die Frage, wenn doch Gott, wenn doch Jesus der Herr ist über Leben und Tod, warum gerade Tabitha? Warum gerade jetzt, wo wir sie noch so dringend brauchen? Und warum so plötzlich, dass wir uns weder vorbereiten konnten, noch vielleicht irgendetwas unternehmen konnten, um vielleicht ihren Tod zu verhindern und, sie vielleicht noch zu retten. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wo die Not am größten ist, hat der Glaube und die Kirche nicht immer eine Antwort. Aber sie sind zur Stelle, jedenfalls hier. Gemeinde ist da, um Tabitha die letzte Ehre zu geben, um mit allen, die um sie trauern, zu klagen und um auch zu spüren, wir brauchen hier irgendwie noch Unterstützung. Wir brauchen hier noch Hilfe, um mit der Sache zurechtgekommen zu kommen. Und so kommen sie auf die Idee, Petrus zu holen. Petrus, einen der 12 Apostel, vielleicht den Obersten, den Anführer der 12 Apostel, der zufällig, in Anführungsstrichen, gerade in der Nähe ist. Aber sicherlich ist es kein Zufall. Warum Petrus? Was erhoffen Sie sich? Was soll er tun? Ich glaube nicht, dass jemand von den Leuten, die Petrus damals geholt haben, an Auferweckung gedacht hat. Es werden zwar große Wunder von Petrus berichtet, auch im Vorfeld und erzählt, aber nie ist in der Apostelgeschichte bisher irgendetwas davon gesagt, dass jemand Tote auferweckt hat. Das wusste man nur von Jesus. Aber Petrus ist der Apostel, der Beauftragte, der Vertreter von Jesus. Und indem man den Amtsträger der Kirche ins Haus bittet, bittet man eigentlich Jesus um Beistand und seine Gemeinde. So wie das heute ja auch ist, selten, aber immerhin manchmal gewünscht wird und immer als gut empfunden wird, wenn man den Pfarrer holt, um für einen Kranken zu beten, um einen Sterbenden zu begleiten oder um einen gerade Verstorbenen auszusegnen. Das bedeutet, sich zu öffnen für das, was Gott in dieser Situation tun möchte, sich zu öffnen für den konkreten Beistand Gottes. Und Petrus kommt sofort, stehenden Fußes. Er hat nicht erst noch Termine zu erledigen, er muss nicht erst mal im Kalender gucken, wo was frei ist. Er steht auf und kommt mit. So wie das ja auch heute, denke ich, überall ist, wenn man in so einer Situation den Pfarrer ruft, den Kirchenvorstand ruft, den Gebetsdienst der Gemeinde ruft, dass dann die Gerufenen stehenden Fußes, so schnell es irgend möglich ist, kommen und bereitstehen. Es gibt tatsächlich Leute in der Gemeinde, die jahrelang auf den Pfarrer warten. Aber das liegt daran, dass der Pfarrer das einfach nicht errät, dass da jemand auf ihn wartet. Wenn er aber gerufen wird, um konkret zu beten für Kranke, für Sterbende, für soeben Verstorbene, dann ist das eine vordringliche Aufgabe, für die er immer Zeit hat. Petrus wird geholt und es wird der Sache Nachdruck verliehen, indem gleich zwei Leute kommen, um ihn zu holen. Und Petrus kommt und als erster schmeißt er die Trauergäste aus dem Zimmer. Das ist sehr unsensibel, sehr unhöflich, aber es ist nötig. Denn Petrus braucht Ruhe. Damals hat man nie still getrauert, sondern mit lautem Schreien, mit auf die Brust schlagen, mit schrillen Rufen. Da gab es keinen Moment der Ruhe. Aber Petrus brauchte Ruhe. Er musste beten, er musste hören. Und zum Beten wendete er sich interessanterweise weg vom Totenbett. Er betet nicht in Richtung der Not, er schaut nicht auf diese verzweifelte Lage, auf die verstorbene Schwester, sondern er dreht sich weg vom Totenbett, er schaut auf Jesus. Er hört auf Jesus, er wartet auf Jesus. Er bringt sicherlich die Not und den Kummer und die Trauer vor Jesus. Aber er bringt sich in diesem Gebet in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Oder er lässt sich von Gott in Übereinstimmung bringen mit dem, was Gott vorhat. Petrus kennt keine Methode, wie man die Vollmacht zur Totenerweckung erlangt. Das hätte er sonst sicherlich schon öfter durchgeführt. Sondern wo die Not am größten ist, da bringt er diese Not zu Jesus und er bringt die eigene Hilflosigkeit zu Jesus. Aber offenbar zeigt ihm Gott in seinem Gebet, was jetzt dran ist. Und offenbar zeigt ihm Gott, was Gott jetzt vorhat mit dieser Verstorbenen und mit dieser Gemeinde. Und Gott zeigt ihm, was er, Petrus, jetzt im Namen Gottes tun soll. Und das tut er dann auch. Er gebietet der Leiche, Tabitha, steh auf. Das Gebieten ist nicht eine Methode für fortgeschrittene Christen. Das Gebieten ist nicht eine Form von Gebet, die immer funktioniert. Das Gebieten ist kein Kennzeichen von Premium-Christen, die einfachen Christen beten und die fortgeschrittenen gebieten. Sondern gebieten kann ich nur, wenn ich weiß, was Gott jetzt tun möchte. Und wenn ich das in seinem Auftrag machen kann, konkret in eine Situation hineinsprechen. Interessant, dass Petrus nicht mal den Namen Jesus verwendet oder im Namen Gottes spricht, sondern er sagt einfach, Tabitha, steh auf, weil er nur das umsetzt, was Gott jetzt tun möchte. Das ausspricht, was Gott vorhat. Wolfgang J. Bittner, ein Theologe, der sich auch mit dem Thema Krankenheilung vom Glauben her befasst hat, hat in einem Vortrag mal gesagt oder geraten, dass man in einer Situation, wo man für Kranke oder für andere Nöte beten möchte, Gott fragen soll, welchen Glauben gibst du mir für die Situation? Es kommt also nicht darauf an, dass wir uns was vornehmen, was wir tun wollen und dann den Glauben in uns generieren dafür, sondern dass wir Gott fragen, welchen Glauben gibst du mir? Was soll ich glauben? Was soll ich beten? Und was soll ich gebieten, vielleicht sogar in dieser Situation? Damit wir das tun, was Gott vorhat und seine Werkzeuge sind in einer solchen Situation. Petrus gebietet hier im Auftrag und in der Vollmacht von Jesus. Und Tabitha öffnet die Augen, sie setzt sich auf, Petrus reicht ihr die Hand und stellt sie auf die Füße. Und dann stellt er sie den Heiligen und den Witwen von Joppe vor, also der Gemeinde und denen Tabitha in ihrer sozialen Arbeit gedient hat. Und das wurde ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Liebe Gemeinde, ich verstehe das so, dass nicht nur das Wunderglauben geweckt hat. Das sollte man ja meinen, es ist was Tolles passiert, was den Naturgesetzen widerspricht oder unvorstellbar war. Und dann glauben alle, dass Gott doch da ist und dass er behandelt. Nein, es ist nicht nur das Wunder, was den Glauben geweckt hat, sondern auch der Tod von Tabitha trug dazu bei, dass Menschen an den Herrn glauben. Es ist nämlich manchmal der Glaube an Menschen, der uns als Christen prägt, erstaunlicherweise. Wir glauben an Leute, die den Laden schmeißen, an Leute, die sich um alles kümmern, die die Fäden zusammenhalten, bei denen alles zusammenläuft und die die Gemeinde auf Vordermann bringen. Eine Tabitha, ein Kirchvorsteher, ein Pfarrer. Und manchmal müssen uns solche Leute genommen werden, damit wir wieder neu oder überhaupt erst einmal an den Herrn glauben. An den Herrn, der wirkt, unabhängig davon, was er an Menschenmaterial zur Verfügung hat, sondern der sich die Leute beruft, die er braucht, um sein Werk zu tun. Wo die Not am größten ist, gerade dort, wo die Not am größten ist, ruft Gott zum Glauben, weckt Gott den Glauben neu und gebraucht Menschen, die beten und vertrauen und sich Gott zur Verfügung stellen. Wenn Menschen zum Glauben kommen, gibt es viel zu tun in der Gemeinde. Wir erfahren, dass Petrus eine lange Zeit in Joppe bleibt. Ich kann mir vorstellen, was er dort gemacht hat. Glaubenskurse durchgeführt, Mitarbeiterschulungen und Leitertraining, um die neuen Menschen und die alten Gemeindeglieder darauf vorzubereiten, auf die neue Aufgabe, auf die gewachsene Verantwortung, auf die vielen Menschen, um die sie sich zu kümmern haben. Und so darf Petrus miterleben, hier wieder neu, Leid und Not, Katastrophen und Schmerzen und Trauer sind der Dünger, durch den der Glaube des Einzelnen, die Gemeinde Jesu und auch die Kirche Jesu wachsen. Selig sind, die Gottes Wort hören und sich ihm anvertrauen.